Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seats and Cold Brews. Mein Name ist Christian Textor, ich bin heute euer Host und ich habe die Ehre, meinen Gegenüber Tobi Woggon zu begrüßen und mit nur meiner vierten Appearance auf diesem Podcast wurde ich heute soeben zum Host ernannt, also schnallt euch an, seid gespannt, was heute kommt.
Ab geht die wilde Fahrt! Ja, sehr gut. Sehr schön. Ich freue mich total, dass ich in deinem Podcast sein darf.
Sehr gerne, Tobi. Ich habe lange drauf gewartet.
Ja, sehr gut. Und ich wollte mal fragen, wir haben uns ja tatsächlich jetzt schon länger nicht gesprochen, zumindest nicht in diesem Podcast, sondern wir haben den letzten ja für Schwalbe gemacht, was auch in meinem Kopf so ein bisschen hin und her fabriziert hat. Und deshalb ist die letzte Folge mit dir tatsächlich so ein bisschen ausgefallen. Weil ich mir sicher war, wir haben diese Folge schon gemacht. Und irgendwann ist mir aufgefallen, mir ist es nicht aufgefallen, sondern Nina ist es aufgefallen, als sie meinte, ich bin schon wieder dran. Wieso das denn? Taxi fehlt da noch. Ja, und dann war
skandalös.
Leider. Ja, also ich schulde dir quasi eine Folge. Also, ja. Sorry
dafür. So wurde ich dann halt einfach befördert zum Host.
Genau. Ey, wie geht's dir?
Boah, mir geht's gut. Ich bin gerade im Urlaubsmodus. Die letzten Wochen waren tatsächlich ein bisschen rough, so seit Leogang. Mhm. Und da tut's gerade gut. Wir haben eine Sommerpause. Wir haben 6 Wochen kein Weltcuprennen.
Boah.
Und da kann man sich dann schon mal rausnehmen, eine Woche mal kein Mountainbike anzupacken. Mhm. Und einfach mal ein bisschen Downtime zu genießen und vor allem Familienzeit zu genießen. Das ist definitiv wichtig.
Das war ja letztes Jahr schon, ne, mit dieser langen Sommerpause. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass man wirklich so einen langen Block keine Rennen hat. Im letzten Jahr war es noch so ein bisschen komisch. Wie fühlt sich das dieses Jahr an? Also ist es was Cooles oder denkst du so, boah, lieber Rennen fahren?
Naja, da schlagen so gesehen 2 Herzen in meiner Brust, weil zum einen als Rennfahrer denke ich mir so, boah, man fängt gerade an, so ein bisschen Pace aufzubauen oder ja, so kommt so ein bisschen rein und dann hast du schon wieder so einen Break, hast schon wieder wie so eine Off-Season. Natürlich könnte ich jetzt auch jedes Wochenende irgendwo ein anderes Rennen fahren.
Ja.
Aber genau da kommt das andere Herz in meiner Brust zum Schlagen und das ist eben als Familienpapa und irgendwie in einem Jahr, was bei uns ohnehin sehr, sehr voll war, habe ich tatsächlich auf diese Pause ein bisschen hingefiebert, weil man auch mal so ein bisschen andere Sachen dann endlich unter die Füße bekommt, beziehungsweise erledigt bekommt und dieses sonst alleinnehmende Racen, wo der Fokus ja dann doch sehr intensiv drauf liegt, kann mal ein Stück weit beiseite rücken und man hat mal ein bisschen Kopf für andere Sachen und auch so jetzt wirklich einfach mal eine Woche mit der Familie weg sein und ja, Löcher am Strand buddeln.
Ich meine, du hast ja, haben wir schon öfters drüber gesprochen, zu Hause auch so relativ viel Hustle mit Hausbau und so und ich hatte das ja im letzten Winter auch, wo ich sehr viel gemacht habe, wo dann auch einige Urlaube irgendwie ausgefallen sind. Also normalerweise sind wir irgendwie im Dezember immer an der Nordsee. Den haben wir gestrichen, dann haben wir irgendwie meine kleinen Trainingslager irgendwie gestrichen und ich habe halt weitergearbeitet. Dann war ich auf Gran Canaria, konnte aber nur 2 Tage fahren, weil ich dann krank geworden bin und auch den einzigen Urlaub, den wir dieses Jahr hatten, der war irgendwie so 3 Tage vor dem Bike-Festival in Riva. Und da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, dass vor so einem Bike-Festival am Anfang der Saison für mich das kein Urlaub ist, sondern ich irgendwie so Anfang der Saison immer so mit mir selber hadere, bis man dann quasi das erste Mal alle Leute trifft und merkt, ah, okay, das, die kennen einen doch noch und die finden auch ganz cool, was man so macht. Das heißt, ich hatte bis jetzt auch noch keinen Urlaub und mir geht's genauso, dass ich bin so urlaubsreif und letztes Jahr waren wir auch genauso um diese Zeit unterwegs und das war eigentlich relativ perfekt und dieses Jahr fahren wir erst im September und ey, das sind noch so viele Wochen hin und ich struggle gerade so ein bisschen, ich weiß nicht. Hm. War das bei dir jetzt auch so die letzten Wochen so, bevor es in Urlaub ging?
Ja, also ich bin grundsätzlich so auch ein Mensch, ich habe aktuell nicht das Bedürfnis, wegfahren zu müssen von zu Hause. Liegt aber mitunter wahrscheinlich auch daran, dass man fürs Racing schon immer unterwegs ist. Mhm. Und da muss man dann natürlich als Familie auch sehen, okay, die anderen sind aber die ganze Zeit zu Hause, insbesondere meine Frau. Und die hat natürlich dann den Drang, auch einfach mal woanders hinzukommen. Und das muss man dann auch irgendwie respektieren und quasi untereinander bekommen.
Aber kannst du dich zu Hause so entspannen, weil du hast ja so viele Aufgaben dort, ja, dass ja trotzdem die ganze Zeit
entspannt.
Okay.
Ja, also für mich ist echt so, ich kann voll entspannen dabei, wenn ich Arbeit geschafft bekomme sozusagen, ja. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt so weg müsste, um meinen Kopf mal zu relaxen so ungefähr, sondern ich liebe zu Hause. Zu Hause ist cool und auch diese ganzen, du sagtest eben so, der ganze Hustle, ja, es sind viele Sachen, aber die meisten sind jetzt nicht so mit großem Druck oder Stress verbunden, wo ich sehr dankbar für bin, sonst würde ich auch niemals mehr dieses Projekt Hausbau ans Bein binden, während ich versuche, professionell zu racen. Mhm. Sondern das ist echt so, ich mache das, was ich geschafft bekomme, so, das ist peu à peu. Und da ist jetzt kein Druck, dass man irgendwie an einem Stichtag fertig werden müsste und aus- oder einziehen müsste. Insofern, da ist es für mich sogar eigentlich fast entspannender, wenn ich zu Hause sein kann jetzt und so, oh nice, ich habe mal eine Woche Zeit, kann einfach ein bisschen was erledigen, sehe, was geschafft ist, so, das ist Urlaub für meinen Kopf.
Okay, ja, krass. Ich meine, ich liebe es natürlich auch, zu Hause zu sein. Ne? Das ist für mich auch irgendwie der schönste Ort und was wir uns hier geschaffen haben. Ich liebe das. Aber so ein-, zweimal im Jahr wirklich so weg und mit dem Camper unterwegs sein, ist halt für meinen Kopf nochmal mehr Urlaub. Weil ich habe hier wirklich, also es geht irgendwie die ganze Zeit so viel in meinem Kopf rum, was ich jetzt noch machen muss und was ich, oder, ne, das sind natürlich auch hausgemachte Probleme, weil ich muss das eigentlich alles nicht machen. Aber ich will das natürlich machen.
Ja.
Und da brauche ich dann hier und da wirklich schon mal diese Zeit, wo ich einfach meinen Kopf mal ausstellen kann.
Und ja, doch, das kann ich nachvollziehen, das stimmt schon, dass man, wenn man die ganzen Aufgaben quasi auf der Hand liegen hat zu Hause, dann macht man sich halt auch dran und setzt sich halt wirklich nicht mal eine Minute hin, so ungefähr. Und wenn du einfach mal aus dem Setting rauskommst und Abstand gewinnst und du kannst die Post, die in deinem Briefkasten liegt, halt de facto nicht öffnen, weil du woanders bist, ja, dann ist natürlich das Setting ein bisschen vorteilhafter, um runterzufahren und ja, einfach mal ein bisschen zu entspannen. Und ich meine, gerade mit Familie, die Zeit intensiviert sich ja dann auch, gerade mit den Kids hier oben. Ja. Wir sind auch jetzt hier in Holland und so ein bisschen Strandurlaub. Wir haben echt eine Traumwoche vom Wetter hier. Und du hängst dann einfach am Strand ab und buddelst Löcher und keine Ahnung, gehst rutschen und holst dir einen leckeren Kaffee und isst abends Pommes. Und also einfach dieses wirklich die Zeit genießen, ja. Keinen großen Plan, einfach leben.
Aber das ist ja was, wo man jetzt so einen Mountainbiker nicht unbedingt erwartet in Holland, oder? Ist es eher so der Wunsch der Familie oder wie kommt es, dass ihr jetzt dort seid?
Also ich sag sogar aktuell, oder wir beide haben so gesagt jetzt, als wir hier hochgefahren sind, ich glaube, unsere Kids bräuchten gar nirgendwo anders hinfahren, weil die sind zu Hause so glücklich und wir haben auch echt ja einfach eine schöne Ecke zu Hause und einen großen Garten und die sind einfach happy, wenn du Zeit mit denen verbringst. So, das ist bei denen, glaube ich, das Größte am Urlaub. Bei den Großen ist es jetzt natürlich schon eher so, dass es dann ein Highlight ist, woanders hinzufahren und woanders zu sein. Mhm. Und am Ende vom Tag, Strand ist halt einfach cool mit den Kids. Wenn du gutes Wetter hast, du gehst halt hin und alle können sich anfangen auszubreiten. Jeder kann sein eigenes Loch buddeln. Niemand wird angekeift, dass er jetzt gerade das Falsche macht. So, wenn das sich das zu Hause auf den Sandkasten konzentriert, dann ist das Konfliktpotenzial da schon ein bisschen größer. Hier oben ist tatsächlich so, dass Katrinas Familie schon eigentlich schon immer hier hoch in die Ecke gefahren ist hier immer Urlaub gemacht hat. Und dadurch bin ich dann natürlich auch ein paar Mal mit hier hochgefahren. Ja. Wir sind als Familie früher auch hier und da mal nach Holland gefahren, als ich kleiner war, oder auch Strandurlaub im Süden irgendwo. Und ja, ich finde es jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich hier oben sitze und so denke, boah, wann kann ich endlich wieder die Berge runterfahren, sondern ich nehme dann mein Rennrad oder mein Gravelbike mit hier hoch und Wenn es mich juckt, dann drehe ich damit mal ein paar Runden und das ist dann auch ein cooles Radfahren.
Mhm. Also ich bin ja seit dem letzten Trip mit Dennis nach Holland wirklich so Holland-Ultra. Also ich fand's so geil und es gibt auch so geile Trail-Center und so. Ich mag das da irgendwie. Es ist echt schön. Und wo genau seid ihr da? Also seid ihr so richtig Strand? Also auf unserem Trip waren wir in Zandvoort, was ja so irgendwie, ja, so ein bisschen in der Mitte von Holland ist, jetzt würde ich sagen. Also Mitte Strand, Mitte von der Küstenlinie. Seid ihr eher nördlich oder eher südlich?
Warte mal, ich müsste jetzt gerade mal eine Holland-Karte, dafür bin ich zu wenig Holland-Ultra-Tobi, aber ich müsste mal eine Holland-Karte visualisieren. Wir sind vom Prinzip her, das Eiselmeer ist ja so ziemlich so ein zentraler Einschlag in Holland, also ist ja quasi wie so ein Loch im Land und wir sind etwas rechts vom Eiselmeer in Friesland, heißt das, und da hast du so ganz viele kleine Meere, die mit Kanälen und Wasserstraßen verbunden sind und dann auch ans Eiselmeer verbunden sind und du kannst hier halt echt Stunden und Tage mit dem Boot durch diese Kanäle über die Meere schippern und genau, da gibt es dann überall auch kleine Strände und jetzt zum Eiselmeer, weiß ich gar nicht, so 20 Minuten, eine halbe Stunde oder so.
Okay, habt ihr dann so ein Boot mit so einem Minimotor, haben die dann immer, oder? Oder habt ihr was Größeres? Ich kenne das nur, als wir früher da waren, da durfte ich auch immer so ein Ding mit Minimotor fahren.
Das ist eine sogenannte Badewanne, ja.
Ja,
ja, mein Schwiegerpapa, der hat über die Jahre sich ein bisschen die Bootleidenschaft angetan hier oben. Mhm. Und da ist jetzt tatsächlich ein bisschen mehr als eine Badewanne mit Außenborder.
Okay, also es ist schon sowas, wo man dann auch wakeboarden kann wahrscheinlich, ne?
Könnte man tatsächlich, aber ich glaube, dafür bin ich jetzt auch zu wenig im Thema, aber ich glaube, da wäre die falsche Schraube drauf. Also das Boot muss ja, damit es effizient ist, irgendwie bei einer gewissen Geschwindigkeit schon gleiten oder so. Und ja.
Ah ja, okay. Ja, da so weit bin ich auch nicht im Boot-Business.
Aber also. Punkto Kraft und Geschwindigkeit, ja.
Okay. Ja, nice. Was mich natürlich jetzt interessiert, weil es vor allen Dingen jetzt auch die letzten Wochen bei mir vermehrt aufgetreten ist. Und zwar, ich habe jetzt ein Kind, ihr habt vier Kinder. Wenn man jetzt das Auto stehen lässt und einfach von A nach B kommen möchte, was ist für dich so die beste, also wie bewegt ihr Kinder außerhalb des Autos?
Schlafende Kinder oder wache Kinder?
Ja, das geht
motivierte
ja,
Kinder oder
das oder geht ja alles so ein bisschen ineinander über, ne? Also
korrekt, ja, es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Im besten Fall laufen zwei von unseren vier Kindern schon zuverlässig in die geplante Richtung. Einer hingegen läuft in alle Richtungen und der andere ist auf jeden Fall noch im Tragemodus oder so. Ja, jetzt wären wir hier zum Beispiel, gestern sind wir halt zu so einem Spot gefahren, wo wir dann an den Strand sind. Da hatten wir einfach so einen Doppelkinderwagen. Da ist dann sind die beiden Kleinen drin gewesen. Und der Kinderwagen ist dann behangen und bepackt mit allem möglichen Zeug noch. Und dann haben wir irgendwie einen Rucksack und die zwei Großen laufen dann eigentlich schon und haben so ihre Sandspielzeuge in der Hand, dass sie auch wissen, okay, wenn ich was am Strand haben möchte, dann kostet mich das auch was.
Ja.
Und zwar, dass ich es dahin tragen muss.
Okay, das ist cool.
Genau, und so sind wir in der Regel unterwegs.
Und könnt ihr zu sechs dann ja eine Fahrradtour machen oder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren? Also sind die zwei Größeren schon so, dass sie selber fahren oder wie macht ihr das dann?
Ja, also mit unserem Größten, mit dem Theo, kann man auf jeden Fall schon richtig cool Fahrrad fahren, gerade hier oben auch so, da kann man dann mal eine Runde abends noch ums Dorf drehen und so. Der hat schon richtig Bock, da auch selber irgendwie mal eine Runde zu fahren. Die Kleinere, die ist jetzt aktuell meistens noch auf dem Laufrad unterwegs. Und wenn wir jetzt da eine richtige Fahrradtour machen würden, eine größere, dann würde ich es eigentlich so machen, dann packst du das Laufrad irgendwie hinten an den Kinderanhänger und wenn sie mal ein Stück selber fahren will oder man ist halt irgendwo an der Location, wo sie ein bisschen rumdüsen kann, dann kann sie ja selber düsen und ansonsten ist die entweder im Kinderanhänger oder wir haben so einen Sitz fürs Oberrohr.
So ein Shotgun-Ding, oder?
Genau, und da sind dann quasi die zwei mittleren, wechseln sich da so ein bisschen ab. Die können da theoretisch beide drauf sein und ist dann so ein bisschen abhängig davon, wer jetzt gerade Lust hat und wie es passt.
Ja.
Genau.
Ja, das ist halt.
Und ansonsten ist der Anhänger meistens am E-Bike von Katrina und ich bin dann mit einem normalen Rad unterwegs. Aber so Fahrradtour mit vier Kindern haben wir bis jetzt tatsächlich noch nicht so viel gemacht, weil der Kleinste ist gerade erst 4 Monate.
Da ist so, ja, fängt es gerade so an, dass man den in so eine Hängematte reinhauen kann.
Genau, ne? Könnte man jetzt schon machen. Ich muss aber gestehen, die Motivation jetzt so, oh, wir müssen unbedingt mal eine Fahrradtour mit allen machen, ist beim vierten Kind ein bisschen geringer als beim ersten oder zweiten Kind. So, wo man das dann auch wirklich so, okay, 2 Monate, ab jetzt darfst du die in die Hängematte hängen, so ungefähr. Let's go. Das hat sich ein bisschen gelegt.
Okay. Ja, weil wir waren halt hier auch jetzt unterwegs und das ist halt echt cool. Wir haben so diesen neuen Thule Chario Anhänger und dann auch eben diesen Shotgun-Sitz. Und diese Kombination aus beidem ist halt echt cool, ne? Dass das Kind halt entweder auf dem Oberrohr sitzen kann und da halt relativ safe mit den Füßen sitzt und sich halt, wenn, vor allem ein Kind, was sich festhalten kann. Und dann, wenn es müde ist, halt hinten in den Thule-Anhänger hauen. Ja. Das einzige Blöde ist tatsächlich, das ist uns gestern ein paar Mal passiert, der Hänger ist relativ stabil und liegt ganz gut auf dem Weg oder auf der Straße, wenn ein Kind drin ist. Wenn das Kind aber vorne auf dem Oberrohr sitzt, dann ist der Hänger ja super leicht und dann flippt er da hinten echt durch die Gegend, weil du halt einfach gar keinen, ja, also wie gesagt, der ist ja auf Gewicht oder der muss ja so ein bisschen in der Federung drin hängen, damit der gut liegt. Und wenn du so damit unterwegs bist und kein Kind drin ist, ey, dann ist das echt wie so ein Flummi hinten dran. Also da müssen wir uns noch was einfallen lassen mit irgendwelchen Wasserflaschen oder so, dass man da das Ding ein bisschen schwerer bekommt.
Ja, also die gefährlichen Obstacles sind eigentlich so Bordsteinkanten oder so, die du nur mit einem Rad mitnimmst, hat sich herausgestellt bei uns. Ich habe auch tatsächlich schon einen Überschlag gehabt mit einem Kind drinne. An der Stelle aber einfach wirklich die Kids immer safe anschnallen. Auch wenn die sich beschweren, weil die keinen Bock haben auf Anschnaller oder so und du denkst vielleicht, ah, wir cruisen ja eh gerade nur von A nach B. Aber das ist genauso das Ding, ne? Dann fährst du einmal einen Bordstein zu eng an vom Kurvenradius oder es ist halt irgendwie ein Schlagloch ungünstig an der Stelle und dann kriegt der so auf einem Rad nur einen Kick und da passiert es echt schnell, dass die Kids dann umfallen. Das war jetzt nichts Dramatisches und die hingen auch echt safe dann in dem Anschnaller drin. Also die Dinger sind schon richtig gut. Aber da habe ich gemerkt, da muss man echt aufpassen, ja.
Ja, das
und
ist
einfach immer anschnallen. Super wichtig.
Immer anschnallen. Und ich weiß nicht, was ihr vorhin habt, aber wir haben auch so ein quasi so ein Inlay nochmal für kleine Kinder. Also die sind schauen da wirklich aus wie in so einem Rennsitz drin, ja.
Ja,
also
genau. Über sind Polsterung. Wir haben auch von Thule so ein bisschen älteres Modell schon, aber
Das ist halt so geil. Also es ist halt so, wir haben das Ding auch schon ein paar Mal geflippt, so. Es passiert halt einfach, aber unser Kind liegt dann halt so da drin auf der Seite. Also man muss ja auch sagen, es ist ja nicht so, dass du mit 30 um die Kurve fährst und das Ding fällt um.
Überschlägt sich dreimal.
Genau, sondern es ist halt einfach meistens so, du bist quasi so wirklich so Schrittgeschwindigkeit.
Ja.
Und dann kriegst du eben so eine Bordsteinkante oder eine Wurzel oder so, dass es halt wirklich gerade so kippt. Ne? Also das ist, und dann ist das halt wirklich gar kein Problem eigentlich. Also unser Kind sitzt da drin, guckt ein bisschen doof, fängt nicht mal mehr an zu heulen oder so irgendwas, sondern du stellst ihn wieder auf und dann geht's halt weiter.
Papa.
Ja, genau. Was soll das denn?
Wie fährt der Typ heute wieder?
Genau. Aber es ist halt echt cool. Aber es war auch so, als wir das Kind in der Hängematte hatten. Hängematte hängt ja auch einfach ein bisschen höher, ne? Und dadurch hast du halt auch dieses Problem, dass ich habe das schon mal so auf einem Rad um so einen italienischen Kreisverkehr gezogen. Weil wenn das Gewicht halt so hoch ist, dann ist der Kipppunkt halt auch höher. Und dann ist es halt wirklich so, so Wheelie-mäßig oder so auf einem Rad, wie man es aus den Stunt-Movies kennt, um den Kreisverkehr. Das war ein bisschen spannend. Das versuchen wir jetzt zu vermeiden. Und jetzt sitzt sie halt auch richtig drin. Jetzt passiert das halt auch nicht mehr. Aber wir haben dann auch eben mit Wasserflaschen gearbeitet, um das Gewicht ein bisschen tiefer zu bekommen. Das ist schon echt ganz, ganz cool. Ja, mir macht das unfassbar Spaß. Ich weiß nicht, hast du mal so ein Tutoron oder sowas ausprobiert? So ein Einachser? Ja.
Genau, ich habe tatsächlich genau den besagten Single-Trailer mal eine Zeit lang gehabt. Hab auch zuletzt nochmal darüber nachgedacht, weil Freunde einen gebrauchten verkauft haben, uns so einen zuzulegen. Aber im Endeffekt, das Ding ist halt wirklich nur zum Fahrradfahren im Gelände. Also für Leute, die wirklich Bock haben, mit ihren Kids viel im Wald unterwegs zu sein, viel im Gelände zu fahren. Und du kannst damit halt auch wirklich gut Single-Trails fahren. Also ich hatte das, als wir nur ein Kind hatten am Anfang, und mit Theo bin ich echt super viel Rad gefahren. Also der war so happy im Anhänger, mit dem bin ich teilweise 2-3 Stunden locker einfach Grundlage gefahren im Winter. Und der hat da hinten drin Bücher gelesen und war einfach, war easy, war happy, hat da die meiste Zeit wahrscheinlich sogar gepennt. Und die Dinger sind echt eine absolute Sänfte. Also das ist schon richtig krass. Da kannst du auf so einer, auf so einem Waldweg, so einer Schotterpiste, kannst du da eigentlich Vollgas so Querrennen mitnehmen. Und wenn der Dämpfer gut eingestellt ist, bewegt sich diese Fahrkabine quasi nicht mal. Also das ist echt wie so ein Hovercraft fast dann gewesen.
Ja.
Und das war schon richtig cool, weil ich muss sagen, diese ganzen anderen Anhänger mit auch Federung, alles schön und gut, die sind halt komfortabel für die Straße und vielleicht mal Schotterwege und ein bisschen Wald- und Wiesenwege. Aber um richtig im Gelände zu fahren, ist es eigentlich nichts, weil das ist weder für einen als Eltern dann entspannt, wenn du die ganze Zeit nur am Scannen bist, wo das Ding jetzt gleich nicht durchpasst oder wo es sich überschlagen könnte, und für die Kids ja irgendwo dann schätzungsweise auch nicht, wenn die nur damit rechnen, dass das Teil jetzt gleich schon wieder, und du hast halt die ganze Zeit wie so eine Rappelkammer, in der du drin sitzt, ja.
Ja, ja, das ist halt, mich haben auch so Leute gefragt, ja, was kauft man sich denn, so ein Teil oder so ein Tool-Anhänger? Und für mich stellt sich die Frage eigentlich nicht, weil ich finde, das ist so, das sind so zwei komplette Welten, ne?
Ja,
also das absolut. Eine Ding ist halt, also der Thule, da packst du Skier dran, da gehst du mit laufen, wenn du halt irgendwie mit dem Rad irgendwo hingefahren bist und willst dann halt einen Kinderwagen haben, dann drehst du die Räder um und hast einen Kinderwagen. Also das ist halt einfach, und du klappst es halt klein zusammen. Damit kannst du halt einfach so viel machen, das ist halt wirklich komplettes Alltagsfahrzeug. Und bei diesem Single-Trailer, der kann nichts. Überhaupt nicht. Der ist groß, der ist schwer, du kriegst ihn nicht zusammengeklappt, du kannst ihn nicht also du kannst ihn ja nicht ohne Fahrrad benutzen, der kann nichts außer auf dem Trail gut sein. Und das ist halt so.
Das ist halt ein reines Performance-Produkt, kann man eigentlich sagen. Und so auch dieser Thule, wir haben halt jetzt gerade aktuell diesen Doppel-Thule.
Ja.
Der ist halt einfach so ein Alltagsding, ne? Also du kannst halt damit einkaufen gehen, der hat einen vernünftigen Kofferraum hinten dran, da passt auch mal ordentlich was rein, und Thema zum Strand laufen oder so, da kriegst du halt echt super viel Zeug dran und rein, und die Kids können da drin auch mal pennen, wenn du irgendwo bist, und also da kannst du ja sogar dann hinten so ein bisschen das mehr zur Liege machen.
Ja.
So Verstellung gibt es dann an dem Single-Trailer auch nicht, und da merkst du schon, das sind, wie du schon sagst, zwei unterschiedliche Welten.
Ja, du kannst halt mit dem Thule kannst du so 90% abdecken und so die letzten 10% nicht. Und diese 10% kannst du mit dem Single-Trailer abdecken, nur diese ganzen anderen 90% gehen halt nicht.
Ja, so, und das macht die letzten 10% extrem teuer.
Ja, ja, genau. Also das ist wirklich so. Also man muss da schon gut Geld drauf werfen. Ja, genau. Aber ja, cool ist es schon, aber ja, ich hab mich noch nicht durchringen können, mir so ein Ding zu kaufen, weil Preis-Leistung ist dann da wirklich so, müssen wir mal schauen. Preis-Leistung war auch bei deinem letzten oder vorletzten Rennen nicht so ganz gegeben, oder?
Stimmt, da haben wir da nicht mal drüber gesprochen, ja.
Richtig,
ja, genau. Es ist viel passiert. Ja, nach Leogang hatte ich eine leichte Gehirnerschütterung, was übrigens ein super spannendes Thema meiner Meinung nach sowieso ist, aber zu sein scheint, weil ich tippe oder spreche ja in Form von Sprachnachricht Rennberichte für MTB News, und da wurde sich, ja, ich will nicht sagen regelrecht der Mund zerrissen, aber es wurde heiß debattiert, kann man sagen, in den Kommentaren zum Thema Gehirnerschütterung, also super spannendes Thema. Ich hatte in Leogang eine leichte Gehirnerschütterung, bin trotz dieser leichten Gehirnerschütterung wohl bemerkt, unwissend, dass ich eine leichte Gehirnerschütterung habe, im Rennen weitergefahren und habe das Rennen halt noch durchgezogen. Es war recht durchwachsen hinten raus, vom Gefühl.
Ja.
Aber von den Ergebnissen war es noch halbwegs stabil sogar. Okay. Aber das Rennen war insgesamt echt ein bisschen für die Tonne, sage ich mal. Und erst so 2 Tage später, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich gemerkt, oh krass, ich habe echt so ein paar Symptome, die nicht ganz so cool sind, und habe das checken lassen. Und vom Prinzip her, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Konsens, brauchst du keine Checks und was weiß ich, wenn du deinen Körper gut genug kennst. Ich wusste direkt, hier stimmt was nicht, hier muss ich jetzt die Reißleine ziehen und Ruhe machen.
Aber du wusstest es ja auch erst irgendwie 3 Tage später halt, ne?
Genau, 2 Tage später im Grunde genommen zu Hause. Ich meine, ich habe dann so ein bisschen 1 und 1 zusammengezählt. Ja, ich bin in Leogang bei diesem ersten Crash, wo ich hingefallen bin, nicht mal auf den Kopf geflogen. Du siehst auch an meinem Helm keinen Kratzer, gar nichts, was das irgendwie so ein bisschen erstaunlich macht.
Mhm.
Und habe aber in dem Moment, wo ich aufgestanden bin, so ganz leicht Sternchen gesehen. So, das ist natürlich eigentlich schon Alarmstufe rot, aber in dem Moment, du bist auf einer Race-Stage, guckst einfach nur, ob dein Lenker wieder in die richtige Richtung zeigst,
Ja. Und
springst halt drauf und machst weiter, so, ne? Ich weiß nicht, ob manche Menschen das nicht nachvollziehen können, weil sie diese, ja, Situation oder dieses Feeling oder was auch immer nicht kennen, oder ob ich einfach extrem unvernünftig bin, was ich nicht glaube. Aber ich habe da eben weitergemacht und das hat echt zu heißen Diskussionen geführt bei MTB News und manche Leute haben dann sogar gewisse Dinge fehlverstanden und gemeint, mein Team hätte mich gepusht weiterzumachen, wo ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen wollte, dass mein Team mir die Wahl gelassen hat, dass ich auch einfach aufhören kann.
Ja.
Und mein Teammanager Gunnar hat mir an dem Tag echt da mental stark geholfen, weil ich war echt so ein bisschen down und er hat nur gesagt, ey, fahr einfach hoch mit der Gondel und wenn du nach 2 Metern merkst, das fühlt sich nicht gut an hier, dann fährst du raus und dann hast du es probiert, dann kannst du dir keinen Vorwurf machen und du rollst einfach runter oder nimmst die Gondel wieder runter, so, ne?
Mhm.
Und ich habe dann im Endeffekt durchgezogen, es war auch, hat sich okay angefühlt hinten raus, aber ja, wie gesagt, heiß diskutiertes Thema.
Ich glaube, das ist ja grundsätzlich im Sport einfach ein riesiges Thema geworden, auch, ne? Ich meine, es gibt ja gerade im Enduro Racing gibt es ja so ein paar Beispiele, wo es halt einfach wirklich dann schlimme Konsequenzen hatte.
Ja.
Jetzt, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber es gab so eine junge Schweizerin, war
ja.
die, genau, französische Schweiz, glaube ich, ne? Oder war die Französin? Hm. Ich weiß nicht, aber die ist...
Ja, französischsprachig auf jeden Fall, ja.
Genau. Und, ja, die hatte dann halt wirklich, zu oft ist die auf den Kopf gefallen irgendwie, hat zu oft Gehirnerschütterung gehabt und die hat dann wirklich ganz lange Zeit einmal im schwarzen Raum verbringen müssen danach und ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile sitzt sie im Rollstuhl, oder?
Und ich glaube schon, ja.
Genau.
Heißt sie Laureen oder so?
Ja, genau.
Laureen.
Genau.
Ja.
Und das ist halt schon krass, also das wirklich, da ist nicht mit zu spaßen und ich glaube auch im Fußball ist es so, dass du... dass das Thema ja irgendwie nach dem Champions League-Finale, glaube ich, erst so richtig aufgekommen, als Liverpool da jemanden im Tor stehen hatte, der danach einfach gar nicht mehr performen konnte und alles durchgelassen hat. Und dann hat man irgendwie so danach erst gecheckt, ja, okay, krass, der hatte halt einfach eine Gehirnerschütterung. So kann man eigentlich nicht weiterspielen. Und deshalb sind die im Fußball jetzt dazu hergegangen, wenn jemand mit einer Gehirnerschütterung raus muss, dann gibt es ein extra... Wechsel, ich glaube normalerweise hast du 5 oder so und geht einer mit Gehirnerschütterung raus, dann darfst du den einwechseln, ohne einen von deinen normalen Wechseln zu verbrauchen. Ja. Also das zeigt ja, super wichtiges Thema und natürlich, klar, in unserem Sport, ich meine, wir fahren alle mit Helmen und wir haben auch gute Helme und auch meistens halt irgendwie vielleicht mit so MIPS oder solchen Sachen drin, die Gehirnerschütterungen vermeiden sollen, aber wie du ja gesagt hast, also du bist nicht mal auf den Kopf gefallen und hast trotzdem was. Also wie war der Sturz, dass du ohne auf den Kopf zu fallen, sowas davongetragen hast.
Ja, super interessant eigentlich. Und was auch interessant ist, ich habe ja meine GoPro im Rennen auch laufen, was ich ja komplett auch auf YouTube stelle. Und man sieht auch bei dem Sturz, es ist überhaupt nichts Wildes. Also es zieht mir so ein bisschen das Vorderrad weg in einer gar nicht so schnellen Sektion. Und es sind eigentlich nur so Büsche rechts und links, also auch keine Steine oder Bäume oder wildes Gelände. Und ich plumps eigentlich nur so ein bisschen ungünstig auf meine eigene Schulter oder auf, ja, und um zu vermeiden, dass ich im Kopf aufschlage, habe ich wahrscheinlich meinen Nacken so übelst krass angespannt, weißt du? Mhm. Und das hat vielleicht schon ausgereicht, so ein Stress, so einen Zug auch da drauf zu bringen in dem Moment. Ja, auf jeden Fall gar kein wilder Sturz irgendwie. Bin dann auch direkt weitergefahren, aber man sieht schon, ich bin dann relativ stark aus dem Konzept gewesen. Wobei das aber auch ohne Gehirnerschütterung halt der Fall sein kann. Und das hat mich auch jetzt nicht so nach dem Motto, oh, rote Ampel mäßig aufhorchen lassen, sondern ich dachte mir so, ja, okay, du bist halt gestürzt, du hast dir danach halt ein Zeug zusammengefahren, dein Fokus ist nicht mehr an der richtigen Stelle. Das ist ja erstmal nichts Unübliches halt, ne?
Und ja, vor allen Dingen, so wie du sagst, ne, also man, ich glaube, das kennt jeder, dass man irgendwie dann verkrampft. Ich habe das immer ganz stark, wenn ich stürze, dass ich im Kiefer danach so voll Muskelkater habe, weil ich irgendwie den Kiefer so anspanne und ich glaube, das ist halt, bei dir ist es dann halt vielleicht der Nacken oder sonst irgendwas. Also man kennt
das. Also das habe ich, mit dem Nacken habe ich tatsächlich aktiv gemacht, um eben nicht mit dem Kopf aufzuschlagen, weißt du? So dieses, du fällst irgendwie auf deine Hände und spannst halt deinen Nacken an, dass dein Kopf halt nicht stumpf auf den Boden aufschlägt, so ungefähr, ne? Also deshalb bin ich da nicht mal richtig aufgeschlagen. Du hörst auch auf der GoPro-Aufnahme quasi, dass du nichts hörst, im Sinne von, dass ich jetzt mit dem Kopf aufschlagen würde, würde man ja in dem Moment wahrnehmen. Also ja, wirklich interessant. Aber wie gesagt, war jetzt kein Sturz, wo man so dachte, oh, den müssen wir mal durchchecken. Sondern eher so ein, okay, kacke, so erste Stage, dritte Kurve, toller Start in den Renntag so ungefähr, sinnlos hingefallen, okay, Lenker wieder richtig rumdrehen, ist halbwegs gerade, weiter geht's, so, ne, und dann haben die Dinge so ihren Lauf genommen.
Du hast ja gesagt, du hattest dann so ein bisschen Symptome, was waren die Symptome?
Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern schon mal im Nebel Skifahren war, aber das hat mich daran erinnert, wenn du plötzlich so ein bisschen wie lost bist von deinem Einschätzungsvermögen. Also Entfernungen waren schwieriger einzuschätzen und das Gefälle. Also ich stand echt so mit dem Fahrrad im Hang und habe so plötzlich mir Gedanken darüber gemacht. Und das ist ja dann schon weird, wenn man sich fragt, wie steil ist es hier eigentlich? Normalerweise weiß man ja einfach, wie steil es ist, wenn man vor Ort ist.
Ja.
Und ich stand irgendwie so im Hang und dachte mir so, hä, eben war das doch noch übelst steil hier. Und jetzt sieht das gerade so flach aus. Vielleicht sollte ich den Modus beibehalten, dann hab ich weniger Schiss bei steilen Stücken. Ja. Nee, aber das hat mich irgendwie so ein bisschen stutzig gemacht. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, so, ich denke zunehmend darüber nach, wie früh oder spät ich bremsen muss für eine Kurve. Wie weit ist die Kurve jetzt weg? Muss ich mich schon reinlehnen? Und lauter so Sachen, die eigentlich in deinem Kopf automatisiert ablaufen, sind plötzlich wieder wie so ein offener Task geworden, so, ja, also wirklich dieses Bild, Arbeitsspeicher vom Computer, plötzlich gehen überall so Warnmeldungen auf, was sonst einfach Prozesse waren, die wunderbar funktioniert haben.
Ja.
Und dann habe ich auch echt gemerkt, als ich von so einer Radfahrt zu Hause, das war dann der Punkt, wo ich es halt wirklich realisiert habe, ich bin einfach eine kleine Feierabendrunde gefahren, so Beine austreten, bin nach Hause gekommen und hab so gemerkt, boah, du bist schon die ganze Zeit so richtig komisch durch die Gegend gefahren, auf deinen eigenen Hometrails, wo du eigentlich weißt, wie du dich fühlst und wie du Fahrrad fährst. Und dann bin ich so abgestiegen zu Hause und hab echt so gemerkt, dass ich so wie völlig im Eimer war, obwohl ich nur relativ kurz Radfahren war. Also ich stand echt so in der Garage und hatte so das Gefühl, ich muss mich am Fahrrad festhalten, dass ich das Gleichgewicht nicht verliere, so ungefähr. Das klingt jetzt total dramatisch, aber das waren so, im Ansatz war das so, ja. Also,
okay, krass.
Man hätte auch sagen können, ja, trink mal ein Glas Wasser und dann passt es schon so ungefähr. Ja. Aber ich habe gemerkt, okay, das sind einfach Sachen, die sind nicht normal in diesen Situationen. Und deshalb ziehe ich jetzt die Reißleine und mache Ruhe. Und dann habe ich auch wirklich komplett Ruhe gemacht.
Ja, und wie beim...
das geht mit vier Kindern.
Wie beim Computer hilft dann nur einmal runterfahren und wieder neu starten, oder?
Korrekt, ja. Also du musst einfach einen Reboot machen und... der ist aber auch dann erst erfolgreich, wenn der lang genug aus war. Also es bringt nichts, irgendwie zwei Tage Ruhe zu machen und dann schon wieder durchzustarten. Und wenn man merkt, es ist eigentlich noch nicht cool, einfach zu sagen, ja, ich hatte ja jetzt Ruhe, sondern da muss man dem Körper einfach und dem Kopf die Zeit geben, die er braucht.
Ja.
Und ja, die habe ich ihm gegeben. Und dann sollte es eigentlich nach Combloux gehen, zum nächsten Weltcup. Und ich habe echt den Zeitplan auch mit dem Team.
Da hat dir jemand so anders die Zeit gegeben, ne? Dass du dich genau noch ein bisschen ausruhst.
Ja, korrekt. Das war echt ein bisschen wild, weil ich habe dann so 2 Tage vor Abflug, wir hatten vorweg schon den Zeitplan so gestrickt, dass ich erst mittwochs hinfliege und nicht schon wie üblich den Sonntag oder Montag am Rennen ankomme, um Trackwalk etc. zu machen, sich einzufahren, Shakedown und so weiter, sondern wirklich dieses, okay, ich fliege Mittwoch hin, Donnerstag Practice, Freitag Race und ab wieder nach Hause, weil meine Frau war auch krank, hatte eine Gürtelrose, was echt auch heftig ist. Ja. Somit war es ohnehin unklar, ob ich fahren kann. Das hatte sich dann bis zu dem Zeitpunkt schon weitestgehend erholt, sonst wäre ich auch überhaupt nicht Richtung Flughafen los. Aber das war so der Punkt, wo das Team gesagt hat, oder unser Teammanager Gunnar, ey, pass auf, wir machen den Plan so kurz und knapp wie möglich, dass wenn alles passt, du das Rennen mitnehmen kannst. Wenn es nicht passt, dann passt es einfach nicht und du bleibst zu Hause. Aber so hast du bis Mittwoch Zeit, die Dinge abzuwägen. Das kann sich ja dann manchmal innerhalb von einem Tag schon alles wieder ein bisschen ändern. Und so war es im Grunde genommen auch. Ich war dann nochmal im Bikepark einen halben Tag, ein paar Laps machen, um einfach zu checken, okay, wie fühlt sich der Kopf wirklich an, wenn ich jetzt mal ein paar Abfahrten mache, auch auf Tempo. Bin ich danach komplett Matsche oder ist es okay? Das war so mein letzter Test, sage ich mal, für den Kopf, um zu sagen, wir gehen racen. Ja, und dann bin ich mal zum Flughafen gefahren.
Was von dir nicht so weit ist, ne? Also, oder?
Genau. Ja, ich fahre eine knappe Stunde nach Frankfurt zum Flughafen und dann habe ich mal ziemlich viel Zeit am Flughafen verbracht, weil die übelsten Unwetter in der Schweiz reinkamen und der Flug wäre nach Genf gegangen, also um dann in Combloux, das war der nächste Stop, quasi Rennen zu fahren. Und da waren eben die übelsten Unwetter. Ein Kollege von mir ist Fluglotse in Frankfurt. Der hat mir dann gesagt, dass in der Schweiz die komplette Flugsicherung sogar abgesoffen ist. Also die hatten da tatsächlich noch ein technisches Überschwemmungsproblem.
Okay.
Nicht nur das Wetter für die Flugzeuge in der Luft war ein Problem. Und das war dann echt komplett Chaos. Also ich habe noch nie den Frankfurter Flughafen so voll und so durcheinander erlebt. Weil sämtliche Flüge, die in und um die Alpen irgendwie gingen, gecancelt wurden.
Ja.
Und so wurde dann auch unser Flug gecancelt. Dann wurde der nächste Flug, der quasi der Ersatzflug war, gecancelt oder verschoben. Dann saßen wir irgendwann, ich war glaube ich, kurz nachmittags war ich in Frankfurt, wir wären eigentlich um 4 Uhr oder so geflogen. Dann saßen wir irgendwann um 11 Uhr nachts endlich in irgendeinem Flugzeug, was dann schon nur nach Zürich geflogen wäre. Das heißt, es wäre so ein bisschen eine Overnight-Mietwagen-Mission gewesen.
Nicht die beste Vorbereitung auf so ein Rennen, ne?
Nicht das allerbeste, ja. Und dann saßen wir in diesem Flugzeug und wir saßen da eine Stunde, bis der Captain die Durchsage gemacht hat, ich habe schlechte Neuigkeiten, wir müssen alle wieder aussteigen, weil unsere Flug- und Start- und Landeerlaubnis abgelaufen ist und wir dürfen heute nicht mehr fliegen und es hatte irgendwie mit Gepäck und was weiß ich noch so lange gedauert, weil da ja auch ein riesen Chaos gewesen sein muss in den Katakomben.
Ja.
Welcher Koffer jetzt von welchem Flug in welchen Flug, keine Ahnung, kann ich mir nur vorstellen, aber das war auf jeden Fall ein riesen Durcheinander. Also Mitternacht, kein Flug mehr. Was sind die Alternativen? Man hätte von vornherein mit dem Auto fahren können. Ja, wäre aber mit dem Flugzeug der deutlich bessere Plan gewesen, wenn er aufgegangen wäre. Und wir hatten jetzt noch ein Auto, mein Auto geparkt in Frankfurt. Und mein Teammanager Gunnar, der war aus Dresden, glaube ich, geflogen nach Frankfurt. Wir waren also inzwischen zu zweit und dann sagte er, okay, wir könnten runterfahren. Du versuchst auf dem Beifahrersitz ein bisschen die Augen zuzumachen und dann könnten wir es noch pünktlich zum Practice schaffen. Mhm. Eigentlich kompletter Wahnsinn, aber wir wären ja nicht da, wo wir wären, wenn wir nicht wahnsinnig wären. Und insofern, ja, wollten wir dann unsere Koffer holen, das Gepäck. Ich hatte auch mein Racebike übrigens mit im Gepäck, also das kam noch dazu. Es waren nicht nur Gepäck. Und dann stellte sich aber heraus, dass wir an unsere Sachen vor dem nächsten Morgen bzw. Vormittag gar nicht drankommen, mhm, weil in dem ganzen Gepäcktross nicht mehr gearbeitet wurde, außer das, was halt an Durchgangsflügen noch irgendwie kam. Das heißt, wir kamen auch nicht mal an die Sachen dran und dann war es echt so, okay, wenn wir jetzt runterfahren würden, dann würde ich irgendwie auf dem Fahrrad von meinem Mechaniker fahren müssen. Den hatte ich inzwischen auch schon angerufen und hatte gesagt, hier, bau schon mal deine englischen Bremsen auf Deutsch und mach mal einen Laufradsatz von mir rein, dass wenigstens meine Reifen drauf sind, dass falls mein Fahrrad es nicht schafft, ich wenigstens Practice auf deinem Fahrrad fahren kann. Also es war schon alles so ganz, ganz wilder Plan. Aber als dann so dieser, ich sag mal, Todesstoß kam, ihr kommt an eure Sachen nicht dran und man da komplett mit allem rentalmäßig unterwegs gewesen wäre.
Achso, auch die ganz normalen Koffer sind nicht mehr rausgekommen, oder was?
Gar nichts mehr.
Ah, scheiße. Ja,
korrekt. Also, okay. Ich hatte meinen Rucksack. So, das war alles. Und da war dann diese Frage Risk versus Reward. Da hat sich die Antwort plötzlich ein bisschen anders gestaltet, weil ich in dieser Saison nicht für einen großartigen Overall-Platz am Kämpfen bin. Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Top 20 ist ein großes Ziel von mir, immer im Overall. Und das ist durch das verbockte Rennen in Leogang tatsächlich eh so ein bisschen aus dem Bild gerückt. Mhm. Wenn ich jetzt 21. gewesen wäre und ich wusste, es kommt einfach nur darauf an, ein paar Punkte mitzunehmen, dann hätte man sich die Nummer vielleicht noch eher gegeben, aber so war es einfach okay.
Ja.
Ganz ehrlich, wenn ich da jetzt hinfahre und das irgendwie mitnehme, ein paar Leute werden die Geschichte vielleicht lustig und im besten Fall inspirierend finden.
Ja, oder halt auch ziemlich dämlich.
Oder so. Ziemlich dämlich und ganz ehrlich, am Ende vom Tag, wenn du dir dabei dann, wenn du dich dabei irgendwo noch weghaust und gerade so kurz nach einer Generschütterung vielleicht nochmal heftig auf den Kopf fliegst, dann ist es irgendwie eine total dämliche Geschichte.
Ja,
und
ja,
die brauche ich nicht. Und da muss ich dann auch sagen, das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, ich habe 4 Kinder und eine Familie, für die ich Verantwortung trage. Und dementsprechend möchte ich mich auch verhalten.
Hm.
Und genau. Also
ja,
bin
gut.
Ich nach Hause gefahren.
Aber es ist klar, also du hast ne Familie und 4 Kinder, ja, aber du bist ja auch eine Vorbildfunktion. Und wir haben schon so oft darüber geredet, wie viel du im Nachwuchssport machst und für wie viele Leute du halt einfach ein Vorbild bist. Und ich glaube, dass es auch einfach dazugehört, dann halt irgendwann zu sagen, das lohnt sich hier nicht und ich muss einfach das Risiko so kalkulieren, ob es noch Sinn macht. Und hier macht es einfach keinen Sinn, auch wenn es mich... auch wenn es halt schade ist oder auch wenn es mir weh tut, aber ja. Auch das ist ja wieder eine Größe beziehungsweise halt was, wo sich Leute was dran abschauen können, dass man eben ja Risiko kalkuliert, weil das ist es auch, was einfach in unserem Job ganz, ganz viel Teil des der Jobbezeichnung ist, ne? Risiko kalkulieren.
Ja, und also ganz ehrlich, das soll nicht abwertend klingen oder so, aber ich fahre nicht bei einem Weltcup mit, um eine Teilnahmeurkunde zu bekommen. So,
ja.
Also das war von mir auch mal ein großes Ziel, einfach mal einen Weltcup mitfahren. So, ne? So, aber inzwischen ist es halt so, dass man irgendwie auf einem gewissen Level versucht, sich zu bewegen und mir geht es nicht mehr darum, jetzt einfach nur zu starten, sondern ich habe da ein Ziel, ich habe da was ich erreichen möchte, was ich abrufen möchte, und wenn schon von vornherein die Umstände nicht passen dafür, dann muss ich irgendwann sagen, okay, das macht jetzt einfach keinen Sinn. Und wie du schon sagst, es hat wehgetan. So, ja, ich habe geheult. Ich habe zu Hause gesessen und ich habe geheult, weil es mir so wehgetan hat, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich das nach wie vor so krass liebe, was ich mache und machen darf. Aber es bringt halt nichts, ja. An irgendeinem gewissen Punkt musst du halt sagen, okay, das ja, soll jetzt nicht sein. Und das war auch echt das Feeling, als ich nach Hause gefahren bin vom Frankfurter Flughafen, wusste ich, es hat nicht sein sollen. So, ja, ich habe es probiert, ich habe alles probiert. Wir haben mehr probiert und in Erwägung gezogen, als normal logisch denkende Menschen überhaupt machen würden. Und
also
das hat trotzdem nicht funktioniert. Ja.
Da hat einfach, da standen auf alle Fälle alle Zeichen auf, du sollst da nicht hin.
Genau, also von daher. Und das habe ich angenommen und wie gesagt, ich habe geheult, weil ich traurig war darüber, dass ich nicht da sein kann, aber ich habe dann auch gesagt, okay, was kannst du jetzt machen, und habe einfach mir gedacht, okay, weißt du was, jetzt bist du zu Hause bei deiner Familie und jetzt kannst du das Wochenende mit deiner Family genießen und dann macht es es einfach auch entspannter, die Woche drauf runterzugehen nach Morsin, wo ich nochmal ein bisschen Bike-Time mir abholen konnte vor dem nächsten Weltcup in der Schweiz dann.
Okay. Ja. Ich hatte dir geschrieben, als du am Flughafen warst oder als du es gepostet hast, weil ich war ja auf dem Weg einen Tag später zum Flughafen und auch nach Frankfurt, und ich sag mal so, das hat auch nicht so gut funktioniert. Also bei mir hat es auch ein bisschen länger gedauert. Ich meine, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber die hat dann mit einem neu gebuchten Flug und einer sehr, sehr langen Zugfahrt durch die schottischen Highlands geendet und mit sehr müden Augen, aber ich sag mal so, ich finde schon spannend, dass, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir auch so ist, aber wenn an so einem Flughafen was nicht klappt, dann steht man schon auch relativ alleine da, ne? Also ich habe so das Gefühl, dass früher waren diese, okay, das funktioniert hier nicht, wir machen uns jetzt mal Gedanken, wie kriegen wir dich trotzdem dahin? Das war schon mal irgendwie ein bisschen besser, so der Service, oder? Also, weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber bei mir war wirklich so, ja, der Flug geht halt nicht, ja, probier halt in 24 Stunden nochmal. Tschüss.
ich weiß gar nicht, also jetzt bei uns in der Situation war es so, wir sind dann zu so einem Service-Checkpoint gegangen von der Lufthansa. Und die haben wirklich ihr Bestes gegeben, aber es ist natürlich auch ein Wahnsinn, wenn da ein Flug nach dem anderen gecancelt wird, hast du halt nicht mal gerade 20 Leute, sondern dann sind das die ersten 300 Leute, dann sind es die nächsten 200 Leute.
Ja,
so, und dann ist das plötzlich ein ganzer Haufen, ein riesengroßer wilder Mob, die alle unzufrieden sind.
Ja, und die gehen ja auch irgendwann die Alternativen aus, ne? Also du kannst die Leute ja dann nirgendwo mehr hinschicken.
Also ja, es war dann tatsächlich auch so, dass du kein Hotel mehr bekommen hast. An dem Tag war auch noch ein Europameisterschaftsspiel in Frankfurt. Das heißt, da waren schon auch irgendwie viele Plätze in der Stadt ausgebucht. Und wir haben dann am Gepäckband noch ein älteres Pärchen. Ich schätze mal, die waren irgendwie irgendwas zwischen 60 und 70, 75. Super nette Herrschaften haben wir noch getroffen und die haben halt gesagt, ja, wir suchen uns halt jetzt hier eine Ecke am Flughafen und legen uns dann halt auf den Boden, wo ich so dachte, boah, Scheiße, wie krass, ey, aber die waren halt super entspannt, einfach richtig coole Leute, die sagten auch so, ja, in Frankfurt kriegst du kein Hotel mehr.
Ja.
Und wir haben dann echt auch geguckt, wollten denen noch helfen, hatten so große Hoffnung, ja, lass uns mal machen, wir kommen von hier, aber du hattest keine Chance, also du musstest schon irgendwie eine Dreiviertelstunde eigentlich Auto fahren, um irgendwo ein Hotel zu bekommen, und da war dann mein eigenes Bett schon nur noch 15 Minuten weiter entfernt.
Ja.
aber Wahnsinn.
Das wolltest du denen aber nicht zur Verfügung stellen, ne?
Nee, wäre auch ein bisschen eng geworden.
Ja.
und an diesem Service Center, wo wir waren, die haben uns dann eben den Alternativflug klar gemacht oder wie auch immer, der dann trotzdem nicht stattgefunden hat. Aber die waren schon auf jeden Fall bemüht, alles möglich zu machen. Aber was da krass war, wie respektlos manche Menschen mit diesen Serviceleuten umgegangen sind. Also wirklich, manche Leute haben sich mit dem Typen, der einfach nur die Leute sortiert hat in der Schlange, wo man angestanden hat, in Interkontinental Flüge zu Domestic Flights, was weiß ich, und so ein bisschen schon mal vorsortiert, wer an welchen Schalter muss so ungefähr. So, der Typ stand einfach nur da, hat seinen Job gemacht, war freundlich, ja, was ich schon mal super finde. Es gibt auch genug Leute, die das unfreundlich machen, und dann kommen da echt Leute und quatschen ihn an, stellen sich schon mal gar nicht in die Schlange, sondern quatschen ihn so von der Seite an oder schreien den an. und haben echt so mit dem geredet, als wäre er jetzt dafür verantwortlich, dass das Flugzeug nicht geflogen ist, ja. So, als wäre es seine Schuld und als würde er jetzt gleich sagen, so, weißt du was, ja, du hast mich überzeugt, hier ist ein Flugzeug, genau, flieg einfach so ungefähr.
Dann fliegen,
ne?
Also, wir doch, ja, okay.
Als hätte er da die Entscheidungsgewalt. Ja, so sprechen Leute mit den Leuten an oder fahren die an.
Ja.
Wahnsinn, also das ist mir nochmal so krass bewusst geworden und es hat mich so traurig gemacht über die Menschheit irgendwie in dem Moment, muss ich sagen, wie respektlos manche miteinander umgehen.
Ja.
Ja, obwohl da jeder irgendwie nur versucht, seinen Job zu machen, ja.
Ja, ja, das ist wirklich crazy, ja, das fällt mir auch mal wieder auf, weil, ja, ich meine, es gibt Leute, die haben es auch verdient, auch in solchen, nein, verdient hat es keiner, aber du weißt, was ich meine, ja, die dann natürlich auch in solchen Situationen nicht glänzen, aber ich meine, ganz, ganz viele wollen ja helfen oder die meisten wollen halt helfen und gerade wenn die nett sind, dann ist ja das Letzte, was ich tun sollte, die halt irgendwie noch mehr zu nerven, sondern man muss ja eher versuchen, die so gut wie möglich zu entlassen, weil auch die sind ja in einer Sondersituation. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Man selber ist natürlich in einer Sondersituation, weil die ganzen Pläne hier durcheinander sind, aber auch die Menschen, die dort arbeiten, da läuft auch gerade nicht alles so wie geplant. Und auch die müssen vielleicht mal andere Wege gehen, wie normalerweise auf dem Papier stehen. Von daher muss man die, glaube ich, halt einfach auch so gut wie es geht halt irgendwie entlasten und auch ein bisschen mitarbeiten. Also es ist halt ganz gut.
Voll.
Klar, man soll im Urlaub mal ein bisschen das Gehirn abschalten, aber das bitte erst, wenn man in seine Ferienwohnung eingezogen ist. Und bis dahin darf man...
Erst an der Garderobe in der Ferienwohnung.
Abgeben. Genau, bis dahin gerne einfach nochmal kurz mitarbeiten. Ne? Letzte Stunde für alle, aber... Trotzdem, nochmal kurz Konzentration, dann geht es, glaube ich, für alle ein bisschen besser.
Ja.
Das stimmt, ja. Ich bin jetzt tatsächlich, nachdem dieses Jahr irgendwie so ein bisschen zerfasert war, also ich habe so ganz viele, so ganz kurze Trips gehabt, ja. Sonst bin ich ja immer viel länger unterwegs gewesen. Also ich war irgendwie mal 3 Wochen in Schottland und dann war ich irgendwie einen Monat in Grönland und dann war ich hier mal so und so viele Wochen in Island und so. Und dieses Jahr ist so ganz viel so, mal 2 Tage hier, mal 3 Tage da, dann 1 Tag da. Und es ist so super zerfasert und irgendwie, es gab jetzt keine Woche, die ich halt komplett zu Hause war, sondern es war immer irgendwas.
Und Micro-Trips nennt man sowas doch heutzutage, oder?
Ja, genau, Micro-Adventures.
Micro-Adventures.
Ja, und jetzt bin ich tatsächlich das erste Mal, glaube ich, seit, weiß nicht, ein paar Monaten, mehr wie 7 Tage zu Hause. Das heißt, ich habe ein komplettes freies Wochenende und eine Woche zusammen. Und das hatte zur Folge, dass wir gedacht haben, wir brauchen auf alle Fälle mehr Bewohner bei uns. Also haben wir jetzt neue Mitbewohner und zwar 2 Laufenten. Und wir haben ja so einen kleinen Bauernhof und so einen Gemüsegarten und alle Leute, die versuchen, dieses Jahr irgendwas anzubauen, die kennen vor allen Dingen ganz, ganz viel Schnecken. Weil dieses Jahr ist das brutalste Schneckenjahr ever. Also es ist ja crazy. Und du kannst da jetzt halt entweder sagen, naja gut, also meine Ernte hole ich jetzt vor allen Dingen aus dem Edeka und ich überlasse hier den Schnecken das Feld. Wir haben hier verloren. Oder du streust halt unendlich viel von diesem Schneckenkorn, was jetzt auch nicht so super ist.
Ja.
Oder du hast Laufenten, weil die schnabulieren schön die ganzen Schnecken aus den Beeten. Also,
und düngen direkt noch.
Ja, genau. Also haben wir 2 Laufenten geholt, und zwar Flip und Flop. Und die haben wir als sehr, sehr kleine Enten geholt. Und die laufen jetzt bei uns halt, den haben wir so einen richtig geilen Stall gebaut mit allen möglichen Zeug. Wir haben so eine automatische Klappe, die hoch und runter geht, wenn die halt rausgehen, ja. Also damit halt nachts irgendwie der Fuchs nicht reinkommt oder der Marder und die holt. Und natürlich haben wir auch so einen Futterautomaten, der, wenn wir im Urlaub sind, die Enten füttert. Und es gab jetzt einen mit und einen ohne Bluetooth. Was schätzt du, welchen ich bestellt habe? Also, ich sag mal so, die Schnecken, Enten sind jetzt auf alle Fälle voll ausgerüstet mit allem möglichen Schnickschnack und
dann auf jeden Fall mit.
Richtig, genau. Also Sachen, die Welt nicht braucht, ist irgendwas für Haustiere mit Bluetooth. Aber wenn es es schon gibt, dann doch bitte her zu mir.
Also, und welche Features und Funktionen kannst du jetzt über Bluetooth steuern?
Ja, du kannst natürlich dann auch sehen, wie, also du kannst alles einstellen, zu welchen Zeiten und wann dir der Futterautomat eine SMS schickt oder eine WhatsApp, wann das Futter nachgelegt werden muss. Dann siehst du, wie viel die gefressen haben und all so ein Krempel. Sachen, die du nicht wissen musst, aber wir wissen sie jetzt.
Wahnsinn.
Ja, also das ist, aber es funktioniert tatsächlich ziemlich cool und wir hatten so ein bisschen Angst, ob unsere Hunde vielleicht dann einfach so Ente zum Abendessen haben. Aber auch das funktioniert ganz gut. Und,
aber das mit der Futterthematik impliziert ja jetzt so ein bisschen, dass die Schnecken offensichtlich nachgelassen haben, oder?
Ja, noch nicht so ganz, aber wir wollten denen jetzt schon auch ein bisschen was geben, was außerhalb der Schnecke ist. Okay. Also wir arbeiten da viel auf Mehlwurm. So, okay. Und das mögen die auch ganz gerne, aber Schnecken gehen tatsächlich auch schon ganz gut. Also die stehen, glaube ich, tatsächlich ganz oben auf dem Speiseplan.
Französische Laufente ist also, was du brauchst.
Ja, genau.
Schnecken only.
Schnecken only, genau. Ja, das ist auf alle Fälle ganz cool und ich finde das halt... finde es halt schön, dass wir, also wir versuchen halt einfach, dass unser Kind so viele, also mit möglichst vielen Tieren aufwächst. Hm. Und ja.
Sehr
wir,
cool, ja.
Wir ja, haben da auf alle Fälle jetzt Zuwachs bekommen und jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das verhält. Also bis jetzt alles ja, sehr, sehr cool.
Schick mal einen Link, wo man die Laufenten bekommt. weil wir haben auch brutale Schneckenprobleme bei uns im Gemüsegarten. Also gegebenenfalls wäre das eine Anschaffung wert.
Ja, definitiv. Und das ist halt einfach mega witzig, die Kollegen.
Glaube ich. Ich stelle mir die schon irre witzig vor.
Ja, ja, ich schicke
dir... Kennst du diese Enten am Holzstiel, die so Kinder vor sich herschieben?
Ja.
Die Watschelfüße so auf so einem Holzrad sind und dann wirklich immer so platsch, platsch, platsch.
Ja.
So stelle ich mir eine Laufente einfach jetzt gerade vor.
Ja, exactly. Also du brauchst halt definitiv zwei, ja. Und das Lustige ist, also wir haben halt zwei Geschwister und der eine steht dem anderen die ganze Zeit auf den Füßen. Also es ist halt, die latschen sich die ganze Zeit auf den Füßen rum, weil die halt so dicht aneinander stehen, weil die halt natürlich noch ein bisschen ängstlich sind und ja, noch nicht so an uns gewöhnt. Und eine ist halt ein bisschen mutiger und der andere ist so ein bisschen schüchterner. Oh, und das ist cool. Wirklich so geil, der latscht mit diesen Riesenfüßen immer auf die Schlappen. Und ja, es ist sehr, sehr cool und auch unser Kind hat große, große Freude daran.
Sehr schön.
Ja. Jetzt läuft jetzt tatsächlich schon wieder ein bisschen die Zeit davon, aber ich will trotzdem noch wissen, wie geht's jetzt bei dir weiter, so die nächsten Wochen?
Genau, also wir hatten ja den Weltcup in Bellwald. Mhm. Zuletzt vor, ja, jetzt genau 2 Wochen, glaube ich. Und jetzt sind erstmal ein paar Tage Urlaub angesagt, dann bin ich zurück zu Hause. Dann steht so ein bisschen, ja, eine solide Trainingswoche auf jeden Fall zu Hause mal noch an.
Mal den ganzen Pommesbauch und Frikandelbauch wieder abtrainieren.
Ja, genau. Und dann ein bisschen Testing, ein paar Sachen noch ausprobieren und hoffentlich gute Riding Time in den Bergen, um optimal vorbereitet in den letzten Rennblock zu gehen, der dann am Ende August, Anfang September quasi losgeht.
Mhm.
Genau, aber da ist jetzt der Plan, vorher auf jeden Fall noch mal eine Woche irgendwo hinzukommen, wo ich mal lange, harte Abfahrten machen kann, weil da habe ich echt krass gemerkt, ich weiß zwar jetzt eine Woche reißt es nicht ultimativ raus, aber beim Rennen in Bellwald, was super lang und hart war, da habe ich echt gemerkt, das, was sonst die Jahre ein Stück weit meine Stärke war, so lange, roughe Stages, war wirklich mein Struggle, weil ich unter den aktuellen Umständen das einfach viel zu wenig oder gar nicht trainieren konnte und trainiert habe.
Mhm.
Und da will ich einfach jetzt dann nochmal ein bisschen ran, um da irgendwie auch ein bisschen stabiler dazustehen vor den letzten beiden Rennen. Lüdenwiel ist unser letzter Weltcup und die Woche drauf ist dann die erste Enduro-Weltmeisterschaft in Kanasai.
Mhm.
Genau, da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf, bin mal gespannt, ist glaube ich alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen mäßig, aber ist cool, dass überhaupt was passiert, dass wir eine WM haben.
Ja.
Und wir versuchen uns da gerade als Deutsche so ein bisschen zu organisieren und das ist für, ja, irgendwie für alle deutschen Starter auch ein cooles gemeinschaftliches Erlebnis wird und ja, wir einfach eine gute Zeit haben und auch ein bisschen Signale senden können, vielleicht an die Szene, an einen Verband und so weiter, dass da eine Truppe motivierter Leute ist, die Bock auf Racing haben.
Ja, ja, dann drücke ich da auf alle Fälle die Daumen. Jetzt gerade ist ja irgendwie Crankworx und ich glaube, du warst auch wahrscheinlich die letzten 10 Jahre beim Crankworx, oder weil da immer ein Rennen war. Wie fühlt sich das dieses Jahr an, Europa nicht zu verlassen für die Rennen?
Ich war tatsächlich nur 2-mal in Whistler zum Racen bis jetzt.
Wirklich?
Reicht aber, dass ich jede Nacht träume, wie ich Dirt Merchant fahre. Die einzige Strecke, die es gibt in Whistler übrigens.
Ja, es gibt nichts anderes.
Genau. Gibt's noch eine andere Strecke?
Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, Whistler ist halt so ein sagenumwobener Spot, ne? So krass gehypt. Und ich bin tendenziell eher so auf der Seite, so, ja, bleib mal locker, ne? Alles, was so krass gehypt ist. Aber als ich dann da war, ja, ich habe mega Bock, wieder hinzugehen und ich warte darauf, dass wir endlich wieder hin dürfen zum Racen, so ungefähr.
Ja.
Nur damit man wieder ein paar Laps machen kann im Bikepark.
Ja.
weil es einfach unglaublich gut ist. Und ja, klar, wenn man jetzt so die Bilder sieht und die Videos sieht, auch von natürlich anderen Racern mit und gegen die ich regelmäßig race, die dann da eben andere Dinge mitfahren wie Dual Slalom oder die hatten Canadian Open Enduro jetzt dieses Jahr. Dann hat man da schon extrem Bock drauf. Aber wie gesagt, auch da bin ich dieses Jahr wirklich nicht böse darum, mit einem aktuell 4 Monate alten Kind Europa nicht verlassen zu müssen.
Ja, das glaube ich. Vor allem, wenn die kurzen Trips in die Schweiz schon so aufregend sind, dann...
Ja, genau. Wenn die schon zu einer Weltreise werden.
Ja, genau. Dann... will mir das gar nicht, aber mir geht's auch so, ey, ich sehe das und denke so, boah, da will ich auf alle Fälle hin und ich gebe dir recht, also diese gehypten Plätze, ich sag mal so, Riva ist ja auch weltweit relativ gehypt als Bike-Region, aber im Gegensatz zu Riva ist ja Whistler wirklich gut. Also Whistler ist halt einfach, boah, es ist so geil und ich muss da wieder hin, das ist, ich vermisse es ein bisschen, ich war glaube ich 4 oder 5 Mal schon da und ja, keine Ahnung. Ich hoffe nächstes Jahr, dass es nochmal was wird, weil es einfach wirklich ein ganz spezieller Ort.
An der Stelle kleine Empfehlung, weil wir da zuletzt geraced sind. Bellwald, auch super geil. Ist nicht Whistler, aber ist ein richtig guter Bikepark. Also auch vorher noch nie da gewesen, außer weiter vorne im Wallis dann oder Zermatt, Crans-Montana. Und Verbier sind so die Spots, wo ich schon war, aber da gibt es echt auch einen Haufen richtig gute Sachen und Bellwald ist definitiv ein Spot, wo die Parkshaper ihre Arbeit verstehen.
Okay.
Also gut geshapte Sprünge und geil gebaute Anlieger. Das Ding ist wirklich richtig gut. Ja,
ja, man hört das ja immer wieder von irgendwelchen Schweizer Downhill-Rennen, dass sie halt immer in Bellwald sind oder viel im Bellwald, ne? Und grundsätzlich dieses ganze Wallis, also es gibt halt einfach so geile Strecken dort überall, aber auch da war ich schon länger nicht mehr, muss ich nochmal hin.
Weil das ist ein bisschen näher als Whistler, Tobi.
Ja, genau.
Solltest du vielleicht erstmal machen.
Vielleicht erstmal das und dann und dann Kanada. Hey, vielen Dank für deine Zeit, ich entlasse dich wieder in den Urlaub und Richtung Sandförmchen und Schaufel und grab nicht so tief. Und bis bald.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, ciao, ciao.